Wir rühmen dich. Dir allein gebührt die Ehre und Dank und Anbetung. Amen. Lass uns Platz nehmen. Heute denken wir über unser Leben nach. Darf ich Fehler machen? Darfst du Fehler machen? Und was passiert, wenn wir Fehler machen? Warum müssen manchmal Fehler passieren? Das ist diese Frage, der ich hier heute nachgehen möchte. Machen Christen Fehler oder sind sie so vollkommen, so perfekt, dass bei ihnen nichts mehr passiert und nichts mehr schief geht? So, zuerst einmal ganz herzlich eingeladen für morgen früh. Morgen früh mache ich Fortsetzung von dem, was wir hier angefangen haben, mit Fehler. Was ist Sünde? Was ist Sünde? Das ist eine Frage, wo Christen manchmal Schwierigkeiten haben zu begreifen. Was ist Sünde? Wann bin ich ein Sünder? Oder was ist mit mir los? Sind wir bis zu unserem Todestag Sünder? Leben wir in Sünde? Müssen wir Sünde dulden? Oder da steht es, wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht mehr. Also diese Fragen wollen wir am Sonntag speziell behandeln. Was ist wirklich Sünde? Aber heute, warum müssen manchmal Fehler passieren? Ich weiß nicht, ob du dich manchmal ärgerst oder nicht. Ich ärgere mich ständig. Ich nehme mir vor, das Gute, das ich will, das will ich tun und letztendlich schaffe ich das gar nicht. Und mir passieren Fehler. Und dann denke ich manchmal, jetzt pass auf. Aber dann, du weißt ja, wie es Christen geht. Auch Christen fallen. Auch Christen scheitern. Auch Christen machen was falsch. Auch Christen sind unvollkommen. Also ich möchte hier etwas herausstellen, dass wir einfach mal unseren Heiligenschein aufgeben, ein bisschen auf die Seite stellen. So heilig, wie wir manchmal spielen als Christen, sind wir gar nicht. Wir sollen heilig sein, das ist Gottes Wille. Aber was ist mit unserer Heiligkeit? Wir leben in einer sterbenden, sündigen, schmutzigen, dreckigen, abgefallenen, gottlosen Welt. Das ist mal ein Fakt. Die Welt ist von Gott abgefallen. In dieser Welt gibt es Böses in Hülle und Fülle. Der Teufel führt hier das Regiment, wenn du genau anschaust, und er versucht uns immer wieder eine Falle zu stellen oder so ein Bein, dass wir stolpern und dass wir fallen. Also das ist derjenige, der uns immer zu Fall bringt. Warum müssen mir so viele Fehler passieren? Und derjenige, der arbeitet, der für Gott dient oder der überhaupt was macht, der macht auch falsch und der macht Fehler. Und wo gearbeitet wird, werden Fehler, passieren Fehler. Und da gibt es Späne, wo gehobelt wird. Und da, wo geschliffen wird, da fliegen Funken. Also das ist einfach die Wirklichkeit. Und wir müssen als Christen auch uns mit der Wirklichkeit auseinandersetzen und nicht denken, ich bin schon im Himmel. Wir sind noch hier auf dieser Erde. Wir beten, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Aber wir haben das noch nicht. Wir sind noch nicht so weit. Gott hat uns erlöst aus Gnaden. Und jetzt müssen wir lernen, aus Gnaden weiterzuleben. Das ganze Leben ist dann alles Gnade. Das Wort, was Gott dem Paulus gegeben hat, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das heißt, da passiert so vieles, ich muss mir die Gnade genügen lassen, nicht aufregen, nicht hochgehen oder nicht verzweifeln, nicht verzagen. Wenn du diese Predigt bis zu Ende gehört hast, ich denke, dass du sogar froh sein wirst. Gott sei Dank, ich darf Fehler machen. Ich darf daneben tappen. Ich darf mal was falsch machen. Und ich muss mich nicht schämen. Ich muss nicht in den Boden versinken. Ich muss nicht gleich mich aufhängen oder gleich mir das Leben nehmen. Nein, ich darf. Gott erlaubt es sogar und Gott will es, dass du Fehler machst. Das gehört in dem Programm. Fehler gehören zu der Pädagogik Gottes. Man lernt aus den Fehlern. Wenn alles gut geht, dann musst du nichts mehr lernen. Dann kannst du schon alles und weißt schon alles. Aber erst durch Fehler kommen wir drauf. Fehler machen, das ist von Gott erlaubt. Ich sage das jetzt mal so, damit du ein bisschen geschockt bist und ein bisschen besser aufpasst. Gott erlaubt Fehler. Und wenn du alle Heiligen anguckst, sie haben alle Fehler gemacht. Alle, ausnahmslos. Außer Jesus Christus. So. Du darfst Gott danken. Also ich habe das gelernt in meinem Leben. Am Anfang habe ich gedacht, ich muss ein Pharisäer sein, ein Perfektionist und so weiter. Aber ich danke Gott, dass ich Fehler machen darf und dass Gott vergibt. Und eigentlich, Gott interessiert sich nicht an meine Fehler. Die Sünde ist das Problem bei Gott, aber Fehler nicht. Fehler, dass du mal was Falsches denkst und Falsches sagst oder falsch reagierst oder falsch dich entscheidest oder dich mal verschätzt oder verkalkulierst, das ist normal. Dass du dich mal übernimmst oder dich mal überforderst, das gehört dazu zum christlichen Leben. Dass du dir viel mehr vornimmst und was schaffst du dann am Abend? Was hast du geschafft? Gar nicht viel. Wie oft sind wir enttäuscht von uns selbst und schimpfen auf uns selbst? Oder wie oft haben wir uns geirrt und irren ist menschlich? Das hat Gott uns mitgegeben, mit auf dem Weg. Weil Menschen denken dürfen und weil wir denken und weil wir unsere Entscheidungen treffen dürfen, machen wir Fehler. Und deshalb, jetzt pass auf, warum wir Fehler machen dürfen. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Wir sind nicht immer identisch mit Gott. Das ist das Problem. Gott denkt ganz anders, aber ich denke nicht, wie Gott denkt. Manchmal denke ich schon, wenn ich so richtig in Stimmung bin, im Heiligen Geist und so weiter. Aber dann, verstehst? Wir können anderen dann hinschreiben. Ich will nur ein Bild nehmen. Ich habe lange Zeit so gerade, du brauchst Jesus, hinten auf der Windschutzscheibe gehabt. Und dann überhole ich jemanden falsch. Und der hat schneller das Auto gehabt als ich. Und dann fährt er vor, dreht die Scheibe runter. Gerade, du brauchst Jesus. Weißt du, wir predigen gerne anderen. Gerade, du brauchst Jesus. Und wir machen Fehler. Und dann habe ich gedacht, nein, ich muss das Schild runter tun, denn ich fahre nicht immer perfekt, parke nicht immer sauber ein. Oder manchmal blockiere ich sogar die Einfahrt für andere. Also manchmal, ich fahre nicht immer, wie ein Christ fahren sollte. Also du siehst, wir sind nicht perfekt. Nobody is perfect. Gottes Gedanken sind anders als unsere Gedanken. Wir gehen öfters Wege, die gar nicht von Gott vorgesehen sind für uns. Und wir glauben, das ist der Weg des Herrn. Das ist meine Berufung. Das ist die Offenbarung des Herrn. Und dabei haben wir nur vielleicht zu viele Erbsen gegessen. Und dann träumen wir und denken, das ist vom Herrn. Und hinterher stellt sich raus, dass es nicht vom Herrn war. Und schon allein, indem wir unseren Dickkopf mal durchsetzen und denken, das habe ich richtig gehört und ich habe verstanden. Und der Wald, die andere Seite ist ganz anders. Wir straucheln, wir kommen manchmal vom Weg ab. Wir verirren uns, oder als Autofahrer, wir verfahren uns, und da heißt es neu berechnet. Also wie oft verfährst du dich? Du solltest jetzt gerade abbiegen, aber nein, du bist nicht abgebogen, du bist gerade ausgefahren, weil du gedacht hast, ist noch zu früh oder zu spät. Weißt du, wenn ich so die Bibel lese, irren ist sogar christlich. Der Psalmist betet, erforsche mich Gott und erfahre, wie ich denke. Und wenn ich auf dem falschen Weg bin, stell mich auf dem richtigen Weg. Korrigiere mich. Also, erforsche mich Gott. Das heißt also, der Beter bittet Gott, prüf mich, teste mich. Oder Psalm 23, wenn wir auflesen oder uns vorlesen. Und führet mich auf rechter Straße. Ich bin nicht immer auf der richtigen Straße. Manchmal, ich denke, ich bin schon in der richtigen Straße, aber da gibt es 12 verschiedene Straßen im Dorf. Und ich bin nicht auf dem richtigen Weg. Gottes Hauptgeschäft ist, uns ständig zu korrigieren. Und ständig zu erforschen, sind wir noch auf dem Weg? Sind wir noch ehrlich? Sind wir noch aufrichtig? Sind wir noch Kinder Gottes? Verhalten wir uns richtig? Wie leicht lassen wir uns ablenken? Und das ist schon ein Fehler. Nicht aufpassen. Deshalb sagt Jesus, betet und wache, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Also wir sind herausgefordert, wachsam zu sein und nur eine Sekunde abwesend und schon holt dich jemand anders ab. Und dann erschrecken wir, dass wir schon nicht mehr auf dem richtigen Dampfer sind. Wir machen viele Fehler und zwar aus Angst. Und der größte Fehler ist, nichts zu machen. Nichts zu machen, das ist der größte Fehler. Und Gott versteht unsere Ängste, Gott versteht unsere Unsicherheit. Soll ich links oder soll ich rechts gehen? Manchmal sind beide Wege richtig und beide falsch. Gott erlaubt, dass du Fehler machst, damit du Vergebung lernst und aus der Vergebung zu leben lernst. Weißt du, das ist die Pädagogik Gottes. Wenn du keine Fehler machen würdest, dann würdest du nur noch, so spricht der Herr, links oder rechts und sonst gar nichts. Weißt du, dann wärst du so ein Scheinheiliger, ein halber Papst. Weißt du, viele glauben, ich bin in Ordnung, mit mir ist es so gut, ich bin wunderbar. Weißt du, wenn du im Kloster lebst, oder irgendwo in einer Einöde ist okay, aber da muss dich nur jemand mal ärgern, dich mal jemand kitzeln, dir jemand auf die Nerven gehen, dir vielleicht einen Schaden zufügen und schon merkst du, wie explosiv du bist. Jemand muss dich nur ungerecht behandeln, dich irgendwo anrempeln und was fällt dir ein? Und schon bist du nicht mehr in der Liebe. Und schon bist du nicht mehr in der Liebe. Fehler werden gemacht, dass man daraus was lernt. Also ich bin so Gott dankbar, ich darf Fehler machen. Wer keine Fehler macht, der lernt nichts. Der hat aufgehört zu lernen. Wer keine Fehler mehr macht. Und der größte Fehler ist, seine Gaben, seine Talente nicht zu gebrauchen. Passivität ist die Sünde der meisten Gläubigen, nichts zu machen. Ich will ja nichts falsch machen. Ich will ja nur vorsichtig sein. Und das ist eine falsche Vorsicht, wo der Teufel uns dann in eine falsche, auf eine falsche Bahn bringt. Wir sollen ja Täter des Wortes sein. Ich lese in der Bibel, ich mache das. Herr, heiß mich zu dir zu kommen. Und ich springe aus dem Boot und wage es mit Jesus. Und dann schaue ich von Jesus weg. Nur eine Sekunde. Und schon geht's runter. Das ist, Petrus hat Fehler gemacht. Und hier, indem er diesen Fehler gemacht hat, von Jesus weggeschaut hat, hat er gelernt, du, wenn ich von Jesus wegschaue, gehe ich unter. Das war die Lektion. Das war die Lektion. Wenn ich wegschaue von Jesus, und der hat so viel gelernt, dass er sogar uns lehren kann. Dieses Bild lehrt uns. Also du darfst dankbar sein. Stell mal vor, diese Geschichte wäre nicht in der Bibel. Wüsstest nicht, was du machen solltest. Du sollst immer auf Jesus schauen. Und du lernst das, wenn du dann mit Jesus was wagst. Natürlich können die anderen auslachen und sagen, Petrus, also so ein Trottel. So ein Trottel, verstehst du? Zuerst springt er aus dem Boot, dann geht er auf dem Wasser und dann schaut er von Jesus weg. Aber Petrus hat wenigstens Mut gehabt, Fehler zu machen. Wir müssen als Christen Mut haben, Fehler zu machen. Komme ich um, so komme ich um. Ich gehe mal rein. Ich weiß nicht, vielleicht klappt's, vielleicht klappt's nicht. Einfach das Risiko eingehen. Weißt du, wer keine Risikos eingeht, wer nichts wagt, gewinnt auch nichts. Auch das gehört dazu. Es ist leicht abzudriften und dann wieder Korrektur vorzunehmen. Und deshalb, solange du unterwegs bist, solange du auf dem Fahrrad bist, kannst du deine Richtung jederzeit noch verändern. Aber schlimm wird es, wenn du stehst und du dich nicht bewegst. Oder deine Gaben. Du kannst wuchern. Und ich denke nur an diese Geschichte in der Bibel, wo Jesus erzählt, der eine, nicht der andere, der noch 5 dazu gewonnen hat, der eine, das ist der Schlimme, der eine, der nichts getan hat, ich habe bewahrt, Herr, ich habe aufgepasst, ich habe keinen Fehler gemacht, das ist noch nicht zerkratzt, deine Gabe und dein Fund und das ist alles noch in Ordnung, genauso wird noch verpackt, original verpackt, ich gebe sie wieder zurück. Gott will nicht uns seine Gaben original wieder verpackt zurück, sondern er möchte, dass wir wuchern und handeln. Ein paar Kratzer, das macht ihm gar nichts aus. Es gibt verschiedene Fehler, leichte und schwere Fehler, je nachdem, in welchem Rang man ist. Weißt du, ja, man kann also leichte Fehler machen, bewusste und unbewusste Fehler. Man kann sich an anderen versündigen oder Fehler, indem ich eine Falschinformation weitergebe oder selbst an eine Falschinformation glaube. Ich denke, vielleicht ist es richtig, aber das war falsch. Gott erlaubt, dass du was tust und dass du auch mal daneben liegst, mal zu schnell bist oder mal zu langsam bist. Ich bin so schockiert über in der Bibel. Weißt du, fast alle Heilige sind entweder Lügner, Mörder, Säufer, Fresser. Ja, alle Heiligen haben irgendwo versagt. Nennen wir einen, der nicht versagt hat. Gott erlaubt, dass du Fehler machst. Und soll ich dir sagen, warum? Dass du demütig bleibst, noch immer auf dem Teppich bleibst, dass du dich nicht überhebst. Ja, mir kann nichts passieren. Und erst wenn du denkst, dir kann nichts passieren, da passiert dir was. Du darfst Fehler machen. Gott erlaubt es, damit du immer bewusst lebst. Ich brauche ihn, ja, ich brauche ihn. Ich muss ihn immer haben. Ohne ihn kann ich gar nichts tun. Dass du in Abhängigkeit zu Gott lebst. Gott erlaubt deshalb. Weißt du, wenn es uns zu wohl wird, dann werden wir zu übermütig. Weißt du, Gott erlaubt, dass du Fehler machst, damit du immer zu ihm kommst und, Vater, ich brauche wieder Gnade, wieder eine Portion Gnade. Ich bin wieder aus der Gnade gefallen. Ich war wieder ungnädig. Ich war wieder unbarmherzig. Ich war wieder lieblos. Guck mal, wie oft reagieren wir so lieblos anderen gegenüber? Und Gott zeigt uns, guck mal, dem hat's wehgetan, aber nächstes Mal reagiert dir gegenüber lieblos jemand. Und dann gehst du gleich hoch. Und dann weißt du, wie das wehtut einem. Und Gott erlaubt, dass du Fehler machst, damit du ständig in der Vergebung lebst, damit du niemand richtest, damit du niemand verdammst, damit du immer gnädig bist und nett und freundlich zu allen, damit du auf niemand böse sein musst und damit deine Persönlichkeit reift. Erst durch Fehler, durch Stürme, durch irgendwelche Attacken reift dein Leben. Nur Idealisten machen keine Fehler. Die machen nichts falsch. Die wissen unsere Idee, wir haben die Wahrheit gepachtet. Die machen alles richtig. Also diese Pharisäer. Gott hat kein Problem mit deinen Fehlern. Weißt du, das sind schon eingeplant in deinem Lebenskonzept. These, Antithese, Synthese. Also, damit du auch die Wahrheit erkennst, die Wahrheit dich dann frei macht. Nur Pharisäer wollen fehlerfrei und perfekt sein. Und sie verhalten sich immer so diplomatisch, dass sie an allem vorbeikommen, damit sie die Hände nicht schmutzig machen, damit sie auf keine Leiche berühren, damit sie durch keinen Friedhof durch müssen. Sie wollen niemanden verletzen. Sie wollen allen recht machen. Aber dabei verfehlen sie das Ziel durch ihre ganzen religiösen Klimmzüge. Gott erlaubt. Er sagt, spring. Und selbst wenn du zerschellen würdest dabei, er sagt, spring, mach das. Wer arbeitet, wer dient, macht Fehler, bekommt schmutzige Hände. Deshalb hat Jesus die Füße gewaschen. Weißt du, du tappst in manche Sachen hinein, gehst hin, wo du eigentlich gar nicht hingehen solltest. Also wer nichts tut, wer nicht aktiv ist, wer nichts unternimmt, der macht keine Fehler. Gott sei Dank, dass es solche Menschen gibt, aber ich habe noch niemand begegnet als solches. Vielleicht irgendwo in irgendeinem Kloster. Selbst im Kloster ist der Teufel so mächtig. Weißt du, dass er eingemauert. Deshalb, weißt du, dann geht man einander auf die Nerven. Da kann sogar eine Fliege einen ärgern. Manchmal läuft im Leben einiges falsch. Und Gott erlaubt es. Und Gott will sehen, machst du gleich ein Drama, gleich eine Tragödie? Explodierst du gleich? Gott will wissen, kannst du gelassen sein? Kannst du ruhig sein? Kannst du stille sein? Kannst du warten? Deshalb erlaubt er Fehler zu machen. Gott lässt manchmal sehr viel zu, um uns zu prüfen, um uns etwas zu zeigen vielleicht, gerade dadurch. Uns würde nichts auffallen, wenn nicht irgendwo ein Riss oder irgendwo ein Fallstrick wäre. Aber gerade durch Fehler will Gott uns aufmerksam machen und deckt unsere Schwachstellen auf. Hier, pass auf, da stolperst du ständig. Das ist ein Stolperstein in deinem Leben und dieser Stolperstein muss beseitigt werden. Es gibt also eine ganze Menge Zulassungen Gottes. Wir können uns gar nicht so vorstellen, also, aber es ist eine ganze Menge. Ich denke nur den Sturm auf dem See. Der Herr Jesus sagt, lass uns rüberfahren und dann kommt ein großer Sturm. Oder ich denke nur an das Kreuz. Jesus hat keinen anderen Weg gehabt als das Kreuz. Oder Paulus geht als Gefangener nach Rom. Gott liest, dass Petrus den Herrn verleugnet und er hat sogar prophezeit. Ihr werdet euch alle an mir ärgern und Petrus, ehe der Hahn zweimal kräht, hast du mich dreimal verleugnet. Weißt du, das wäre schön, Jesus hätte für ihn gebetet. Nein, er hat es vorausgesagt, mit eingeplant. Fehler, dass du Jesus verleugnest. Das ist mit eingeplant. Du sagst ja, wie bitte, Bruder Matthäus? Weißt du, ich kann dir jetzt vom Sieg und Herrlichkeit Gottes predigen, aber ich will dir sagen, wir müssen durch Kämpfe, Anfechtungen, Prüfungen, Fallstricke, Fehler ins Reich Gottes gehen. Für manche Fehler gibt es keine Erklärung. Dann musst du einfach sagen, so wie es in der Bibel einmal heißt, hernach werde ich es erfahren, hernach werde ich es wissen. Hernach, erst nach der Prüfung weißt du, warum das alles so gut war. Du bist geschliffen worden, bist geheiligt worden. Ja, jaget nach der Heiligung, das gehört dazu. Du kannst nur der Heiligung nachjagen, wenn du Fehler siehst und diese Fehler aufarbeitest in deinem Leben. Das sind die Hausaufgaben. Fehler sind also Schwachstellen, Risse in unserem Leben, Einbrüche, die irgendwo, da sickert was durch, da kommt was raus immer wieder. Weißt du, das ist unangenehm für uns, da kommen wir aus unserem Rhythmus raus und das macht uns verrückt. Aber gerade das ist, was Gott machen möchte. Er möchte uns zur Ordnung und Ruhe bringen, zum Frieden bringen. Aber zuerst einmal muss Krieg sein. Jeder Einbruch muss verarbeitet werden in unserem Leben. Und in manchem Leben ist sehr viel eingebrochen, da muss sehr viel aufgeräumt worden. Weißt du, so Diebe, wenn sie kommen, die wühlen alles durcheinander. Da müssen neue Schlösser, neue Sicherungen wieder her. Das Durcheinander muss aufgeräumt, wieder alles an seinen Platz hinkommen. Es ist leicht, Fehler zu verdrängen. Ja, das war der Teufel. Oder zu verharmlosen, zu verniedlichen. Ach, das ist Bagatellsache. Sogar die Kleinigkeiten sind so wichtig. Die kleinen Füchse verderben den Weinberg. Also diese kleinen Fehler sind so wichtig, dass wir auf die kleinen Dinge achten in unserem Leben. Die kleinen Fehler. Denn irgendwann werden sie groß und werden zu großen Fehlern. Und wir müssen lernen, jetzt mit den Fehlern zu wachsen, daran zu arbeiten, sie zu verarbeiten. Jeder Mensch macht Fehler. Jemand, der niemals Fehler macht, bewegt auch nichts und niemand, passiert auch nichts, wächst auch nicht, entwickelt sich auch nicht weiter. Gott ist nicht schockiert darüber, dass du, wenn du mal Fehler machst. Also wenn ich so Paulus angucke oder wenn ich Petrus angucke, wenn ich Moses anschaue, wenn ich David anschaue, Gott erlaubt es. Er wohnt in deinem Herzen, weißt du, und er kennt dich, er versteht dich, er versteht seine Kinder, seine Heiligen. Gott weiß, was für ein Gebilde und für ein Gemächte wir sind. Er weiß das alles. Und deshalb, er kann mitfühlen mit unseren Schwachheiten. Deshalb ist Jesus auch Mensch geworden, damit er mit unseren Schwachheiten mitfühlen kann. Tatsächlich, vielleicht gibt es gar keine Person, die dich versteht, aber Gott versteht dich. Gott versteht dich auch, wenn du jetzt Fehler gemacht hast, und da versteht er dich am allerbesten. Er kann mit dir mitfühlen. Ich kann mit dir mitfühlen, sagt der Herr dann. Er weiß, dass du bereit bist, seinen Weg zu gehen, dass du bereit bist, ihm zu folgen und dass du das in Ordnung kriegen möchtest. Aber wie, Herr? Und dann zeigt er dir den Ausweg aus der Sackgasse. Er weiß, was er in deinem Leben hineingelegt hat. Er weiß, was dir fehlt. Und er weiß, dass du für das, was jetzt in deinem Leben als Programm ist, nicht bestraft werden kannst und wirst. Denn mit Seilen der Liebe habe ich dich gezogen. Kriegst wieder Klaps und dort wieder Hinweis und dort einen Impuls und dort eine Korrektur. Weißt du, Gott erlaubt. Ich denke nur, Abraham, der geht nach Ägypten und eigentlich hätte nichts zu suchen dort, aber er geht rüber, weil es Hungersnot ist, und dann lügt doch der Kerl. Ich muss vorstellen, das ist meine Schwester, die Sarah. Von wegen, altersmäßig kann es nicht stimmen. Meine Schwester. Und natürlich, die Schwester wird abgeholt und dann kommt er jetzt hier in Harem. Und jetzt zittert er und so weiter. Er hat Fehler gemacht. Aber dann hat Gott für seinen Fehler gestritten. Dann kriegen die alle Beulen und dann fragen sich, was ist mit uns los? Warum stimmt bei uns nichts? Und dann, seitdem Abraham da ist, seitdem hat man das Problem. Ja, Abraham, was hast du angestellt? Ich muss euch sagen, die Wahrheit, ich habe gelogen. Du musst sehen, dieser heilige Vater Abraham ist ein Lügner und muss korrigiert werden. Bitte nimm deine Sarah und hau ab. Und dann begleiten sie bis zur Landesgrenze. Du siehst also, auch Heilige müssen korrigiert werden durch unheilige Menschen. Fehler. Gott bestraft dich nicht. Gott hat Abraham nicht bestraft, hat die anderen bestraft. Erstaunlich. Aber Abraham ist da ungeschont. Natürlich, er hat schon gezittert. Er hat schon gezittert. Isaac war auch nicht besser. Also die haben hübsche Frauen gehabt und ihnen ist das alles zu Problem geworden. Das, was du liebst, das, was du verehrst, das, was dir wichtig ist, das daran werden wir gerieben und poliert und geschliffen. Manchmal werden wir nachts gezüchtigt sogar, haben wir Albträume. Ich denke nur an die Frau von Pilatus. Hab nichts zu schaffen mit diesem Mann, das ist ein Gerechter. Du siehst, und ich habe diese Nacht so viel gelitten, seinetwegen. Weißt du, dass du sogar nachts manchmal nicht schlafen kannst, musst nicht alles gleich dem Teufel in die Schuhe schieben. Manchmal will Gott etwas an dir tun. Ich habe sehr viel gelitten wegen diesem Mann. Vielleicht hast du wegen dieser Frau oder diesem Mann, mit denen du irgendwo was zu tun gehabt hast, letzte Woche, hast du nachts gelitten und hast, was habe ich jetzt falsch gemacht, was war da falsch? Eigentlich die Frau von Pilatus hat überhaupt nichts falsch gemacht. Die hat nur geträumt. Hab nichts zu schaffen, vielleicht als Warnung. Ein Hinweis. Fehler kann man immer noch korrigieren, verbessern, wieder gut machen. Deshalb, morgen werde ich über das Thema Sünde sprechen. Was ist Sünde? Fehler sind keine Sünde. Sünde ist ganz was anderes. So, die kann man wieder gut machen. Man kann das aussprechen, bekennen. Man kann sich versöhnen, wenn man was falsch gemacht hat. Oder sich entschuldigen. Sorry, es tut mir leid. Wir Christen sollten viel mehr Mut haben, Entschuldigung zu sagen. Da habe ich mich geirrt. Oder dass wir einfach sagen, ich weiß alles schon. Nein, ich weiß schon, ich kenne die Bibel, ich habe den Heiligen Geist. Dass du manchmal vielleicht sagen musst, tut mir leid, ich muss mal nachgucken, nachfragen, in der Bibel nachlesen, ich weiß nicht alles. Oder vielleicht du predigst voller Enthusiasmus und Begeisterung und hinterher merkst du, das war doch gar nicht alles. Kennst du Jesus und dann merkst du, dass du Jesus gar nicht kennst, vermutest und glaubst, dass du ihn kennst. Nur als Beispiel. Fehler kann man... Und welche da waren, kann man vergeben, kann man was Neues sehen, wenn man gemerkt hat, da ist Unkraut, was ich gesehen habe, und der Samen geht nicht auf, kann ich neuen Samen ausstreuen. Wie verarbeitet man Fehler in seinem Leben? Es gibt zwei Leute in der Bibel, im Neuen Testament, da ist der Petrus und der Judas Ischariot. Beide haben fast die gleichen Fehler gemacht, sich an Jesus versündigt. Beide. Der andere wollte bis in dem Heiland nachhelfen, dass er vielleicht endlich doch mal sich outet und zeigt, dass er der Messias ist. Judas hat es ganz fest geglaubt, Jesus wird zeigen, er wird sich nicht umbringen lassen, er wird sich nicht kreuzigen lassen. Er ist der Herr, er hat alles unter Kontrolle, er muss nur ein Wort sprechen, da fallen die alle wie tot um. Das hat er geglaubt. Und natürlich, als sie ihn verhafteten, fielen sie wie tot zu Boden, die Kriegsknechte und die Römer. Aber Jesus ließ sich gefangen nehmen. Und jetzt die Katastrophe. Der Herr handelt nicht so, wie ich gedacht habe, wie ich mir vorgestellt habe, und hat den Herrn verkauft. Gibt ihm sogar den Judaskuss. Petrus ist auch nicht besser. Ich kenne den Menschen nicht. Ich weiß nicht, mit wem, von was du da redest, Mädel. Halt's Maul, sei still. Ja, ja, ich habe ihn auch gesehen. Und du siehst also plötzlich, Petrus verflucht sich sogar selber. Du musst vorstellen, das ist eine schlimme Sache, sich selbst zu verfluchen. Und jetzt kommt Tag X, Jesus ist auferstanden, der eine hängt am Baum, nimmt sich das Leben, der Judas Ischariot, und der hat seine Sünden bekannt, ich habe ein unschuldig Blut vergossen und gibt das Geld zurück, will damit nichts zu tun haben, macht was ihr wollt damit, hängt euch selber auf, aber nein, der ist damit nicht fertig geworden. Man muss mit seinen Fehlern fertig werden, sonst hängst du am Baum oder springst vom Fenster raus oder erschießt dich oder was du auch sonst machst in der Verzweiflung. Was macht Petrus? Er hat bitterlich geweint und ist rausgegangen, hat stehen gelassen alles, hat bitterlich geweint und dann nach der Auferstehung die ersten paar Sätze von Jesus und grüßt mir Petrus. Petrus hat nirgendwo über seine Sünden groß gemacht. Leute, ihr habt den Heiland verraten oder verleugnet. Stellt euch mal vor, ich bin so und so. Du musst keinen Seelenstriptease machen und du musst nicht beichten da groß und erzählen, was du alles falsch gemacht hast. Petrus hat es nicht gemacht. Voll Heiligen Geistes sagt, und ihr habt ihn gekreuzigt. Ich muss vorstellen, plötzlich ist er ganz anders. Er hat es verarbeitet. Und zwar sauber mit Gottes Hilfe. Mit dem Heiligen Geist. Er hat es verarbeitet. Fehler müssen verarbeitet werden. Egal wie schlimm sie sind. Weißt du, du kannst natürlich mit Vorwürfen dich fertig machen, dich verdammen. Ich elender Mensch, wer wird mich jetzt noch erlösen? Wenn du nicht zu deinen Fehlern stehst, wenn du zu deinen Fehlern nicht stehst und den Heiligen spielst, gibst du dem Teufel den Schlüssel in der Hand. Wenn du immer den Heiligen spielst und sagst, nein, ich mach sowas nicht, dann macht dich der Teufel fertig. Und die meisten werden da vom Teufel tyrannisiert und die merken das nicht. Weißt du, der Teufel bringt dann einen zu wie den Judas zu Depression und Verzweiflung. Ich habe unschuldig Blut vergossen. In dem Moment, in dem du deine Fehler eingestehst, machst du vor der geistigen und geistlichen Welt und in deinem Herzen alles rückgängig. Wir müssen nur sagen, Gott, ich lag falsch. Verzeih mir. Gott, vergib mir. Herr, gedenke meiner Sünde nicht. Vergiss es. Was der Einzige, der deine Vergangenheit aufarbeiten kann, ist Gott, du nicht. Und der Teufel macht es noch, der verstärkt es alles noch. Gott verlangt von dir, dass du in deinem Schmerz und so weiter zu ihm wendest. Du hast er hat bitterlich geweint, dieser Bruder Petrus. Und das war genug. Da hat sein Herz ausgeschüttet. Ich habe versagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Sobald du erkennst, dass du in deinem Leben dich verfahren hast und weißt, ich bin falsch, ich liege falsch, ich handle falsch, ich reagiere falsch, jetzt nicht noch weiter falsch machen, stopp. Und jetzt nachdenken, lieber Gott, wie geht's jetzt weiter mit dir? Was hast du jetzt vor? Du merkst, dass du dich verfahren hast. Und jetzt, wenn du weiterfährst, kommst du immer an der falschen Stelle, egal wo du dann hingehst. Jesus sagt immer, und sündige hinfort nicht mehr. Das steinigt nicht die Leute. Sündige hinfort nicht mehr. Lerne, ziehe Konsequenzen aus der Sache. Verhalte dich nicht mehr so wie bisher. Ändere deine Richtung mit Gottes Hilfe. Versinke nicht in Selbstmitleid. Das ist das Schlimmste, was Kinder Gottes tun können, in Selbstmitleid zu versinken. Ach, Geschwister, ich bin so gefallen. Ich habe so gesündigt. Ich habe so geflucht. Ich habe sogar mich selbst verflucht, sagt Petrus. Nein, nix. Er steht auf und sagt, Halleluja, Jesus ist Sieger, Jesus lebt, er lebt in mir. Steh auf, erhebe dich aus dem Staub und bleib nicht da, wo du bist in dieser Patsche. Und arbeite nicht mit diesem Problem weiter. Versündige dich nicht noch mehr. Es reicht schon, dass du schon in die Grube gefallen bist. Alle Menschen fallen, auch alle Großen. Alle. Und die sind durch Fallen und Aufstehen wieder groß geworden. Wer keine Fehler macht oder mehr macht, der hat auf dieser Welt nichts mehr zu suchen. Menschen, die keine Fehler machen, die sollen gleich im Himmel gehen. Die haben hier auf dieser Welt nichts mehr zu suchen. Gott kann mit dir nichts mehr machen, nichts mehr verändern. Aber solange du Fehler machst, kann Gott dich korrigieren, dich ermahnen, dich ermutigen, dich trösten. Und wir brauchen das alles. Kind, wein doch nicht. Ich bin dein Vater und ich bleibe dein Vater. Sünde ist etwas anderes. Ich werde am Sonntag über Sünde sprechen. Die wenigsten von uns Christen, wir haben Jesus lieb und wir sündigen nicht. Denn wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht. Aber wir als Christen machen Fehler. Und das ist ganz was anderes. In der Bibel sagt, wenn wir sagen, ich habe keine Sünde, das ist schon der große Fehler. Das ist schon der große Fehler, ich habe keine Sünde. Wir fallen nicht. Weißt du, dann lügen wir. Wir machen Gott zum Lügner. In Sprüche 24, Vers 16 heißt es, denn ein Gerechter fällt siebenmal und steht wieder auf. Aber die Gottlosen versinken im Unglück. Also, ein Gerechter, Sprüche 24, 16. Ein Gerechter fällt siebenmal am Tag, im Leben, in einer Sache. Er fällt siebenmal und steht wieder auf. Und das ist das Geheimnis. Er fällt, aber er steht wieder auf. Und das ist die Botschaft, die ich bringe. Wir machen Fehler, wir fallen siebenmal. Morgens fallen wir aus dem Bett. Im Koran steht, Prophet Mohammed schreibt, du sollst nicht im hohen Bett liegen, du könntest aus dem Bett fallen. Also, jeder, der hoch hinaus will, der fällt. Also, schlaf nicht im hohen Bett, lieber auf die Matratze, deshalb schlafen die Moslems auch auf dem Boden. Also, ein Gerechter fällt siebenmal. Du musst nur ein Gerechter sein. Das ist, was Gott will. Nur ein Gerechter. Einer, der mit Gott übereinstimmt, der mit Gott einverstanden ist, der gegen Gott nicht rebelliert. Vielleicht muss ich vorweggreifen, wer ist ein Sünder? Ein Sünder ist, der nicht irgendwie etwas falsch macht. Ein Sünder ist, der gegen Gott rebelliert. Ein Sünder ist ein Mensch, der sagt, nein, nein, und ich will größer sein wie Gott. Das ist ein Sünder. Aber wir sind Kinder Gottes. Und wie oft fällt dein Kind, wenn du Vater oder Mutter bist, wie oft ist dein Kind in Patsche reingefallen, kam dreckig nach Hause, Mama, Mama, Mama. Und weißt du, was dann kommt? Kommt die Dusche, wird abgeduscht, sauber geputzt, wieder alles in Ordnung. Denk an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Weißt du, der verlorene Sohn hat alles verprasst, kommt nach Hause, hat der Vater ihn ausgeschimpft, durchgeprügelt. Gott hat alle Menschen lieb und hat niemand abgeschrieben, auch wenn sie Fehler machen. Gottes Problem ist Jesus. Nicht deine Fehler. Gottes Problem ist Jesus. Weißt du, wenn du fällst, Gott schaut nicht auf dich, sondern da steht Jesus da und sagt, Vater, vergib ihm, denn er weiß nicht, was er tut. Verstehst? Jesus ist Gottes Problem. Er hat Probleme mit Jesus. Mehr als du denkst. Vater, drück ein Auge zu. Ich bin für ihn gestorben, ich habe schon alles für ihn bezahlt, es ist schon alles beglichen. Beruhige dich, Vater. Jesus beschwichtigt den Vater. Jesus hat den Zorn Gottes gebrochen. Und durch Jesus sind wir Menschen geheiligt, alle miteinander. Gott ist umgestimmt worden durch Jesus. Und deshalb, Jesus ist das Problem Gottes, nicht deine Fehler. Weil er für uns betet als hoher Priester. Weil er für uns einsteht und sagt, ich habe ihn versöhnt. Mein Blut ist seine Versöhnung. Siehst du nicht mein Blut an über seine Fehler? Das ist also schon hart für manche zu begreifen und so weiter. Weißt du, du kannst Gott nicht kränken, selbst wenn du wolltest, weil da Jesus dazwischen steht. Jesus ist der Prellbock Gottes. Der prallt alles ab. Bevor Gott dich straft, musst du an Jesus vorbei. Und Jesus sagt, nee, der ist erkauft mit meinem Blut, das ist mein Eigentum, er ist in meiner Hand gezeichnet. Dir darf nichts Böses passieren. auch wenn du Böses getan hast. Jesus hat die ganze Schuld, deine und meine Schuld, unser zu kurz kommen, unser Mangel auf sich geladen. Für uns steht in allen Dingen Jesus gerade. Das ist es. Fehler machen als Kinder Gottes. Unsere Fehler sind, und jetzt komme ich noch zum anderen Punkt, was mir ganz wichtig erscheint. Warum lässt Gott Fehler zu oder warum müssen manchmal Fehler passieren? Du glaubst gar nicht, Fehler sind nicht wegen dir da. Fehler sind auch wegen Gott da. Das ist deine Fehler, dein Fallen, dein Straucheln ist Gottes Versuchung. Gottes Versuchung, verstehst du? Das sind Tests für Gott. Sogar sehr harte Prüfungen. Liebt er dich immer noch? Hat er dich immer noch gern? Bist du immer noch sein Kind? Kümmert er sich immer noch um dich? Weißt du, Gott wird getestet, ob er dich aufgibt. Seine Liebe wird unter Beweis gestellt. Ja, er liebt mich. Er ist für mich und niemand kann gegen mich sein. Trotzdem, weißt du, da steht der Teufel auf und klagt dich an vor Gott und sagt, den willst du lieben? So ein Strolch? So ein Gauner? Für den stehst du gerade, gibst du alles und tust. Denk an die Geschichte von Hiob. Das ist eigentlich, alle unsere Versuchungen sind letztendlich Gottes Versuchungen, wenn wir ganz ehrlich sind. Du kommst durch. Ist er immer noch gnädig? Ist er immer noch barmherzig? Vergibt er auch diese Sünden? Jawohl, er vergibt. Es gibt nur eine Sünde, die nicht vergeben wird, die Sünde wieder den Heiligen Geist. Ein Thema für sich selbst, aber dazu brauchst du keine dir große Gedanken machen, die kannst du gar nicht begehen, selbst wenn du es wolltest. Das sagt er im Zusammenhang mit den Juden, den Pharisäern, die Jesus abgelehnt haben und sagt, ja guck mal, er treibt die Dämonen durch den Oberteufel aus. Er schießt Jesus als Teufel dekretiert, aber du liebst ja Jesus. Bei dir liegt die Sache ganz woanders. Weißt du, das ist die Versuchung Gottes, hält er zu dir? Auch wenn du seinen Erwartungen nicht entsprichst? Und das ist das Schöne dabei zu wissen, wie oft entspreche ich Gottes Erwartungen und Plänen nicht und Ideen? Dreht er sich von dir weg, wendet er sich von dir ab? Oder versteht er dich immer noch? Erforsche mich Gott und erfahre mein Herz. Das ist ja Gottes Prüfung. Er prüft uns, wie ich meine. Gott hält zu uns auch, wenn alles gegen uns spricht. Das ist eine große Versuchung Gottes, nicht nur deine Versuchung. Wenn du dich verfährst, dein Navi berechnet, nächste Straße. Oder wendest du. Jeremia Kapitel 18, in Vers 15 und folgende Verse, ist eine interessante Geschichte. Was macht Gott mit missratenen Kindern oder Menschen oder Heiligen? Er sagt, Jeremia, geh ins Töpferhaus und schau, wie der Töpfer dort auf der Drehscheibe ein Gefäß formt, was der Töpfer kann. Und das, was der Töpfer kann, das kann auch der liebe Gott. Und wenn ein Gefäß unter seinen Händen, und wir sind alle in den Händen Gottes, wenn wir einmal missraten, plötzlich ist der Hals zu lang. Oder der Bauch zu dick. Verstehst du? Und dann, was macht er? Dann knetet er wieder neu, Jeremia 18. Wir denken oft, wir sind missraten, wir sind verloren, bin gescheitert oder zerbrochen, ich bin jetzt unbrauchbar. Guck mal, und der Herr knetet nochmals und wirft nochmals im Pott rein und mengt es nochmals durch. Und solange du noch nicht im Ofen warst und gebrannt bist, kann der Töpfer dich jederzeit noch verändern. Und Gott macht aus Sündern Heilige. Nur, die ganzen Heiligen, was wir in der Welt haben, sind alles aus Sündern gemacht worden. Neu geknetet, neu zubereitet. Manchmal denkst du, ich bin wertlos vor Gott. Wir sind unnötig, unbrauchbar, Schrott. Aber weißt du, du wirst neu eingeschmolzen beim Herrn. Und dann gibt es ein ganz neues Metall wieder. Weißt du, bei Gott kannst du gar nicht missraten, auch wenn du es möchtest. Weil er ist der Töpfer. Er ist der, der daran arbeitet. Gott macht aus uns Gefäße, wie er es will. Für uns gibt es immer noch Hoffnung, auch wenn wir Menschen keine Hoffnung mehr haben. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Gott ist ein Gott der Hoffnung. Der Töpfer, wenn du ihn mal so geschaut hast, der arbeitet sanft und sensibel, bis das so wird, wie alles so arbeiten soll und sein soll. Aber erst wenn es gehärtet ist, wenn du in den Ofen warst, dann kann es nur noch Scherben geben. Und dann kann er vielleicht noch etwas Gutes daraus machen. Aber solange die Sache noch nicht durchs Feuer gegangen ist, und ein jedes Werk muss durchs Feuer gehen, und eigentlich, wo die Fehler passieren, sind während der Arbeit. Ein jedes Werk muss durchs Feuer gehen. Und das ist, was bleibt. Das bekommt dann die Belohnung. Das, was bleibt, das Metall. Aber alle, wir haben noch so viel Spreu und Stroh und Stoppeln. Aber stell mal vor, wir brauchen Spreu. Spreu ist, was in den Kernen, was in Weizen zusammenhält. Was würde Weizen ohne Spreu machen? Ohne Stroh? All das ist notwendig, damit der Weizen sich entwickelt. Das heißt also, die Fehler sind notwendig, damit Weizen entsteht durch unser Leben, damit Frucht entsteht durch unser Leben. Die Bibel sagt, wir sind seine Hände Werk. Also, er ist der Töpfer. Und wie viel Stroh und Spreu gibt es nur zum Weizenkörnchen? Denk nur so ein Halm und dann die Ehre und so weiter. Da ist so viel Stroh und so viel Abfall. Aber Gott kann auch den Abfall noch verwenden. Wir sind seine Hände Werk. Wir sind in Gottes Hand und niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Du und ich, wir sind das Produkt Gottes. Er will den Weizenkorn. Er will dich haben. Aber um das herauszubekommen, da muss so viel Abfall passieren und geschehen. Warum müssen so viele Fehler passieren? Das ist mein Thema. Du bist ein Entwurf Gottes. Er hat dich entworfen. So wie du hier bist, lebst und leibst, hat er dich gewollt. Kannst dich verändern, wie du willst, aber du bist du und du bleibst du, egal wo du hingehst und was du machst. Und er ist es, der dich zur Perfektion bringt, nicht du selber. Er ist, der dich so vollkommen macht. In jeder Produktion gibt es Ausschüsse, also Abfall. In jeder Produktion gibt es Fehlentwicklungen, Störungen. Aber deswegen gibt man die Produktion nicht auf. Nur weil da ein bisschen Abfall passiert oder Ausschuss. Und das ist nötig, damit das Echte, das Gute, damit echte Qualität rauskommt. Gott ist an Qualität in unserem Leben interessiert, nicht Quantität. Qualität. Der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Sprüche 24, 16. Es gibt Abstürze und Stürze und so weiter. Aber du stehst wieder auf und machst wieder weiter. Und genau das ist, was Gott will. Nicht aufzugeben, nicht zu resignieren. Fallen gehört zum Leben. Wenn ich so an meine Kinder denke, wie oft sind sie gefallen, bevor sie laufen lernten. Sie sind 3 Schritte gelaufen, dann lagen sie wieder schon auf dem Bauch. Aber sie haben es wieder probiert und wieder probiert. Und sag mir, ob wir Erwachsene nicht auch mal stürzen? Bist du als Erwachsener nicht schon mal gestürzt oder ausgerutscht im Winter? Wir stürzen alle, wir fallen alle. Wir fallen mannigfaltig, steht sogar einmal in der Bibel, nach Martin Luther. Weißt du, wir machen Gehversuche, wir experimentieren, wir stürzen, das gehört, oder wir kommen von dem Weg ab. Du glaubst, das ist eine Abkürzung. Und wie oft hast du geglaubt in deinem Leben, du bist auf einer Abkürzung. Und dann muss man dich mit dem Hubschrauber sogar heimfahren. Nachher am Schluss und suchen, du verläufst dich irgendwo. Nur weil du eine Abkürzung nehmen wolltest. Etwas schneller erreichen als sonst. Der Gerechte fällt 7-mal. Das ist mehr als genug. Mir würde schon 2-mal reichen. Aber der liebe Gott sagt 7-mal. Das heißt vollständig, vollkommen. Die Zahl 7 ist die göttliche Zahl. 7 steht für Fülle und Vollkommenheit, ausreichend. Du fällst so oft und so vielfältig. Eigentlich ständig. Du stehst auf wackeligen Füßen. Der Gerechte fällt 7-mal. Du bekommst ständig Schwierigkeiten. Ständig bist du Kämpfen ausgesetzt. Ständig musst du dich wieder aufrappeln. Ständig musst du dich hochhalten und sag, Gott, hilf mir. Aber das ist, was Fehler, wozu Fehler da sind. Du bleibst auf den Beinen. Der Gerechte stürzt, fällt, aber er bleibt nicht liegen. Es gibt keine Sicherheit und keine Garantie, dass du jetzt getauft bist mit dem Heiligen Geist und vielleicht noch womöglich schon einmal Feuer gerochen hast, göttliche Feuer, denkst du, jetzt Halleluja! Weißt du, aber du hast nicht die Garantie, dass du nicht übermorgen fällst. Und weißt du, wann wir fallen? Ich will aus meinem Leben nur eine kleine Sache sagen. Wenn du andere richtest, liegst du nächsten Tag selbst auf die Nase. Und womöglich in dem gleichen Problem, in dem du gerichtet hast, den anderen. Deshalb richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Also niemand hat die Sicherheit. Auch der Aufrichtige fällt. Auch der Korrekte. Auch der Ehrliche. Auch der Frömmste. auch der Gläubigste, Thomas der Zweifler. Guck mal, eine Minute zweifelt er und dann kriegt er so eine Etikette verpasst. Wir müssen also nüchtern werden, was mit unserem Leben überhaupt, unserem Christenleben überhaupt los ist. Unser Glauben muss ständig überprüft werden. Bin ich noch auf dem Weg? Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz und siehe, wie ich meine. Ich will noch ein paar seelsorgerliche Gedanken hier noch anschneiden. Manche Christen sind geschockt, wenn sie gefallen sind. Die denken, jetzt ist alles zusammengebrochen, jetzt kann ich wieder mich neu bekehren. Manche kommen gleich und sagen, ich muss neu getauft werden, weil ich gefallen bin, weil ich Fehler gemacht habe. Kannst machen, aber das ist nicht nötig. Kannst dir diese Mühe sparen. Geh weiter, mach weiter. Weißt du, viele sind geschockt, wenn sie ausrutschen und stolpern oder mal versagen. Wenn ich die Heiligen angucke, ich bin Gott dankbar für die Männer und Frauen Gottes. Schaut ihr Ende an, die sind alle durchgekommen. Die haben alle Gnade von Gott bekommen. Sie sind alle mal irgendwo schwach geworden. Irgendwo. Und das ist Fehler machen, schwach werden. Sie fingen irgendwo zu zweifeln. Sogar der Gläubigste Elia, der liegt da unter dem Ginsterstrauch und sagt, ich bin auch nicht besser wie die anderen. Lieber Gott, lass mich sterben. Der hat Selbstmordgedanken. Und Elia war ein schwacher Mensch, gleich wie wir. Das haben wir diese Tage betrachtet. Aber da, wo er sich aufgeben will, in dem Moment, wo er sich aufgeben will, greife Gott ein. Das ist das schöne Geheimnis der Liebe und der Gnade Gottes. Das nächste Mal, wenn du so ein Gefühl bekommst, mich kann niemand mehr gebrauchen, ich habe versagt, bin gefallen und ja, bei mir ist Hopfen und Malz verloren, bayerisch. Also bei mir ist alles außen vorbei, dann möchte ich dir nur ein paar Heilige in Erinnerung rufen. Denk an Noah, der war besoffen. Puh, der liegt da und betrinkt sich. Abraham war zu alt. Alle haben irgendwo ein Handicap gehabt. Isaac war ein Tagträumer. Oder Jakob war ein Lügner. Lea war hässlich. Josef wurde missbraucht. Verstehst? Wo andere sich versündigt haben, du musst weitermachen, auch wenn du missbraucht bist, auch wenn der Papst sich bei dir entschuldigt und sagt jetzt, oder der Staat dich entschädigt. Vergiss es, du musst weitermachen in deiner Kraft, nicht in der Zusage anderer Menschen. Moses hat ein Stotterproblem, stottert, kann nicht sprechen, aber er kann Gott widersprechen. Du kannst Gott widersprechen, auch wenn du stotterst und eine schwere Zunge hast. Das ist unser lieber Moses. Oder Gideon hat Angst, eigentlich ist er tapfer, aber ein großer Feigling. Und das sind die Fehler der Heiligen. Denk nur daran. Simson hat langes Haar und ist ein Frauenheld, geht zu einer Prostituierten. Oder Rahab, eine Prostituierte. Jeremia und Timotheus, sie sagen, ich bin zu jung, kann nicht. David hat eine Affäre, ist ein Mörder. Schau, das sind Menschen, voller Fehler. Aber sie sind Freunde Gottes. Lieben mit Gott. Jesaja, ja. Lesen wir mal Jesaja, wenn wir nach der Bibelschule kommen. Er hat nackt gepredigt. Splitternackt. Er hat nackt gepredigt. Stell dir mal vor, dein Prediger steht nackt vor dir. Der hat nackt gepredigt. Ja. Unanständig. Das ist also hässlich, wo Gott doch Kleider gegeben hat. Jesaja, Jona lief von Gott weg. Naomi war eine Witwe. Hiob war im Konkurs, hat alles verloren. Aber Gott hat niemand von diesen aufgegeben. Und das ist das Schöne dabei. Auch wenn du in Konkurs bist und pleite und Offenbarungseid gemacht hast und sagst, ich bin fertig. Du bist fertig mit diesem Leben, aber nicht mit dem ewigen Leben. Nicht mit dem Leben Gottes. Die Jünger schliefen alle beim Beten. Verstehst du, das sind Gebetsversammlungen, Schlafstunden. Und die Jünger schlafen, könnt ihr nicht mit mir ein bisschen wachen? Und das nicht nur einmal. Schon öfters im Garten Gethsemane oder wo auch immer war. Oder dann auf dem Berg der Verklärung, Petrus ist so verträumt, Herr, hier ist gut sein. Der weiß, und da steht er, und er wusste nicht, was er redete. Stellt euch mal vor, er wusste nicht, was er sagte. Herr, hier ist gut sein, lass uns eine Hütte bauen, dir, Moses, Elia und so weiter. Und dann plötzlich reift er sich die Augen und sieht nur noch Jesus allein. Martha war voller Sorgen. Die Samariterin war fünfmal geschieden. Zachäus war zu klein. Paulus zu religiös. Ich könnte diese Liste auflesen, dann du sagst, Gott sei Dank, dass mein Name nicht drin steht in der Bibel. Paulus war krank, hatte Pfahl im Fleisch gehabt. Timotheus ein Geschwür im Bauch. Lazarus war tot. Und Gott konnte sie alle doch gebrauchen und segnen. Gnade ist es, die uns wieder aufbaut, die uns wieder auf die Beine bringt. Weißt du, ihre Namen sind immer noch in der Bibel, im Buch des Lebens, weil Gott gnädig zu ihnen war. Und Noah fand Gnade bei Gott. Das reicht. Und auch zu Paulus sagt der Herr, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Du musst nichts verändern an dir. Du musst nur lernen, mit deinen Fehlern zu leben, deine Fehler in den Griff zu bekommen, Herr über deine Fehler zu sein. Gott sagt zu Kain, die Sünde liegt vor der Tür, aber du herrsche darüber. Verstehst du? Der Kain wusste, die Sünde liegt vor der Tür, aber du musst darüber herrschen. Du musst die Herrschaft über deine Fehler bekommen. Wir müssen also die Kontrolle bekommen. Nicht Neid. Der Herr segnet den Abel, der wird gesegnet. Das Feuer, das flammt nur und lodert. Und mein Feuer? Tiefdruck. Tiefdruck. Da geht alles so runter. Gott lässt uns Fehler machen. Ich sag dir warum. Wir haben so bitter nötig, dass wir in uns selbst hineinschauen und zu uns selber kommen. Weißt du, wir sehen immer den Splitter in unseres Bruders Auge, aber den Balken in unserem Auge erkennen wir gar nicht. Gott lässt Fehler machen, damit wir seine Güte kennenlernen, damit wir seine Liebe erfahren, damit wir sein Erbarmen wieder neu begreifen. Gott, du bist uns gnädig durch und durch. Damit wir erfahren, ohne ihn können wir gar nichts tun. Ohne ihn können wir gar nichts tun. Viele, wenn sie Fehler bei anderen sehen, werden sie schnell selbstgerecht. Ja Gott, ich danke dir, dass mir das nicht passiert ist. Weißt du, die Pharisäer, die danken ganz schnell. Dank nicht, dass bei dir das nicht passiert ist. Weißt du, was kannst du dafür, wenn es bei dir nicht passiert ist? Ich habe für euch gebetet, dass euer Glaube nicht aufhört, hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt. Mehr brauchst du auch nicht. Aber vielleicht kriegst du was mit und sagst, Herr, ich habe nicht einmal solche Gedanken gehabt, was er da überhaupt gemacht hat oder getan hat. Wir werden schnell zu Richtern. Greifen in Gottes Amt und sprechen gleich das Urteil. Der ist des Todes schuldig. Denk an David, wie schnell er gerichtet hat, als der Nathan ihm die Geschichte erzählt. Wir sind gleich entsetzt, wenn wir nur den Splitter im Bruders Auge sehen. Aber was bei uns los ist. Und genau Gott erlaubt Fehler, damit du merkst, was bei dir los ist. Dass du nicht vergeben kannst. Dass du nicht vergessen kannst. Dass du nicht drüber hinweggehen kannst. Dass du das nicht schlucken kannst. Das Problem ist eigentlich bei dir, nicht bei dem anderen. Über das wir jetzt gerade so richten. Weißt du, wenn wir was bei anderen sehen, wir gehen gleich auf die Barrikaden. Da fangen wir gleich überall, hab sie gesehen, hab sie gehört und was weiß ich. Und dann, wenn wir den Fehler machen, fallen wir aus allen Wolken. Dann sind wir geschockt, erschüttert, entsetzt, verlieren die Fassung und sind fassungslos. Wie konnte mir das nur passieren? Gott, wieso bin ich da so reingekommen? Ich habe das gar nicht gewollt. Wir sind bestürzt, baff, zu Tode erschrocken, gelähmt fast und betäubt. Fangen an zu fragen, was habe ich falsch gemacht? Meine Vorfahren, was haben die gemacht? Oder dann, wer hat mich verhext? Und wir suchen dann den Schuldigen und versuchen uns selber auszureden und uns reinzuwaschen. Wenn man Fehler gemacht hat, das Schlimmste ist, liegen zu bleiben. Liegen zu bleiben und zu fragen, was habe ich falsch gemacht? Weißt du, Jesus hat für den Jünger vorausgesagt, ihr werdet euch alle an mir ärgern. Ihr werdet alle von mir weglaufen. Ihr werdet alle Anstoß nehmen, ihr werdet alle versagen, ihr werdet alle scheitern. Ich muss vorstellen, das hat der Herr vorausgesagt. Das war mit eingeplant im Heilsplan. Das war mit eingeplant. Die Bibel ist voll von gescheiterten Kreaturen. Aber Gott hat sie zurechtgebracht. Und was Gott nachher aus dem gemacht hat noch, da staunst du nur nachher. Aus dem David oder Petrus. Weißt du, und Gott will was zeigen, wie gehst du mit deinen Fehlern um, wenn du Fehler machst und wenn du fällst, wenn du strauchelst, was machst du aus diesen Pannen und Pleiten, ob du dich entschuldigst und dann überall redest, ach, weißt du, Bruder, Schwester, ach, das war so und so. Gott tröste dich und du erlebst gerade, wenn du gefangen bist, ganz neu den Trost Gottes, wie der Heilige Geist kommt und sagt, Kind, reg dich nicht so auf, ich will deine Sünden nicht mehr gedenken. Das Geheimnis der Heiligen war, dass sie immer wieder aufgestanden sind und sich nie aufgegeben haben. Der Heilige Geist und Jesus hätte sie alle schützen können, aber der hat es nicht getan. Gott schützt uns nicht. Bitte versteht mich richtig. Gott schützt uns nicht. Gott erlaubt, dass wir stolpern und straucheln. Aber während wir fallen, ich darf hier ein Bild sagen, das Gott mir mal gegeben hat, während wir fallen und jetzt denken, ist alles außen vorbei, unten fängt uns der liebe Gott auf. Er fängt uns unten wieder auf. Du denkst, es ist alles aus. Hilfe! Und plötzlich zieht der Herr da hinter dir die große Lawine, die große Eisblocken, alles hinter dir. Und dann, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Und dann zieht der Herr am Seil und da geht der Fallschirm auf und du wirst abgefangen. Der Herr fängt dich im richtigen Moment ab. Das ist Gott. Wir fallen, aber Gott fängt uns auf. Gott richtet uns immer wieder auf. Er überlässt uns nicht im Untergang. Gott verschaffte dem Jona einen Fisch. Was er unter Wasser kann, kann er auch übers Wasser. Verschafft einen Fisch. Gott gibt niemanden auf. Das ist nicht billiges Evangelium, Leute. Das ist was Kostbares für die Heiligen. Weißt du, das Leben ist voll von Höhen und Tiefen. Vieles ist so unfair, was wir erleben. Dann fragen wir, warum und weshalb habe ich das verdient? Es ist so viel Bösartiges, das uns begegnet. Wie oft fallen wir in Ungnade bei den Menschen, aber wir fallen nicht bei Gott in Ungnade. Menschen wenden sich vielleicht von uns ab, aber Gott zeigt uns, weißt du, und vielleicht bist du selber schuld noch, dass die Leute sich von dir abwenden. Aus welchen Gründen auch immer. Aber dann lernst du, Gottes Liebe zu schätzen bei dieser Sache. 7-mal fällt der Gerechte. Es gibt genug Fallgruben. Eine Fallgrube gibt es bestimmt auch noch demnächst für dich. Ganz sicher. Oder ein Stolperstein. So viel Unebenheiten im Leben. Es gibt vieles, was uns zu Fall bringen kann und bringt. Weißt du, wir unterliegen immer noch dem Gesetz der Sünde. Die Sünde ist da in dieser Welt. Du kannst heilig leben, aber irgendjemand will nicht, dass du heilig lebst. Irgendjemand will nicht. Will dir ein Genick brechen, dir die Ehre rauben. Und schau, dieser liebe Isaak, der hat einen Brunnen ausgegraben, dann kommen die Philister, schütten wieder zu, graben wieder den nächsten auf, wieder schütten sie zu und graben wieder auf und wieder schütten sie zu. Das hört gar nicht mehr auf. Du bemühst dich, du plagst dich, du quälst dich und der Feind schüttet dir deinen Brunnen immer zu. Bis er sagt, jetzt endlich, jetzt gab ich einen neuen Brunnen und die Philister ließen ihn in Ruhe. Es gibt so viele Zusammenbrüche, so viel Versagen, so viel Abstürze, so viel Affären, so viel Fehltritte, so viel Unebenheiten in unserem Leben, wo wir sagen können, wie könnte ich das entfernen? Vieles, was du durchmachst, hast du vielleicht gar nicht verdient. Bist du auch mal eins? Andere sind schuldig geworden. Warum lässt Gott Fehler zu? Damit du vergeben lernst. Damit du vergeben lernst. Weißt du, wir leben nur aus der Vergebung. Und wenn wir nicht gelernt haben zu vergeben, kann Gott auch uns nicht vergeben. Oder dann ist noch ein anderes Problem. Ich denke nur an die Geschichte vom vierfältigen Acker. Etliches fällt auf den Weg. Etliches unter Dornen. Etliches fressen die Vögel weg. Etliches wird zertreten. Gottes Wort ist immer gut, aber es kommt manchmal gar nicht so an. Und nur ein bisschen was fällt aufs gute Land. Das Leben ist so voller Überraschungen, so eine Gratwanderung, da musst du durch. Du kannst nicht dafür, wenn schlechtes Wetter ist. Schneit, stürmt, hagelt. Du kannst nichts dafür, wenn deine Brüder dich hassen oder deine Schwestern oder die Menschen, deine Mitmenschen, wenn die dich nicht mögen, wenn die dir aus dem Weg gehen, dir nichts gönnen, dich beneiden. Im Prediger Kapitel 9, Vers 2 heißt es, die Sonne scheint und der Regen fällt auf beide, den Gerechten und den Ungerechten. Das ist das Leben. Und manchmal denke ich, mein Gott, warum kriegen die Sonne und ich nicht? Oder warum regnet es bei denen und bei mir nicht? Weil Gott macht auch nicht solche Unterschiede, wie wir manchmal denken. Er lässt die Sonne über beide scheinen, sowohl als auch. Der Gerechte bleibt nicht liegen. Psalm 37. Von dem Herrn her werden die Schritte eines Menschen gelenkt und sein Weg geht er gern. Fällt er, so wird er doch nicht hingestreckt, denn der Herr stützt ihm dann seine Hand. Wenn er fällt, der Herr stützt ihn. Also das ist der Weg. Unsere Wege sind nicht so gefestigt. Und du musst vorstellen, Straßen, wie wir sie heute kennen, Autobahnen, die gab es vor 200, 300, 500 Jahren gar nicht. Da gab es nur ab und zu mal vielleicht eine Pflasterstraße in der Hauptstraße. Aber sowas, was wir heute haben, saubere Wege, geputzt und so weiter. Und du gehst deinen Weg und rutschst aus, da liegt wieder was auf dem Boden zum Ausrutschen. Der fällt, aber er wird nicht zerschmettert. Gott verwandelt jeden Fehler in etwas Positives und macht aus jedem Versagen einen Sieg. Das ist meine Erkenntnis, die ich euch weitergeben möchte. Jesus macht aus allen deinen Niederlagen Triumphe. Du musst nur mit Jesus leben. Nur Jesus in deinem Leben haben. Wir müssen nur, und das ist jetzt das Geheimnis, wie lebe ich ein siegreiches Leben? Wir müssen nur in der richtigen Stellung vor Gott bleiben, in der Anbetung. Geschwister, in der Anbetung ist nicht in Klagen und nicht in Jammern und nicht in sich beschweren. Bleib in der Anbetung. Weißt du was? Der Hiob, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. In all diesen Fehlern, was kommt zu oder kommt zu, alles geht vorüber, kannst alles vergessen. Aber der Name des Herrn sei gepriesen. Nicht gleich Gott absagen, nicht gleich Gott den Rücken kehren und nicht gleich die Niederlage preisen und sagen, ja, guck mal. Und gleich um Hilfe und Alarm oder gleich um Hilfe rufen und Alarm schlagen. Weißt du, nicht gleich Feuerwehr rufen, nein. Denke dran, positiv zu bleiben. Danke, den Herrn preisen, der Herr hat es gegeben, der Name des Herrn sei gepriesen. Römer 8, 28, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Leicht gesagt. Aber eine Lebensaufgabe, Lebensaufgabe. Und dann sich der Trübsale rühmen und sagen, danke Herr, ach, das ist gut. Wenn wir das Gute aus deiner Hand nehmen konnten, können wir auch das Schlechte aus deiner Hand nehmen. Wir können beides aus deiner Hand nehmen. Weißt du, wir brauchen die Erlösung noch, auch von dem Negativen. Weißt du, nicht nur von unseren Sünden, nicht nur vom Geiz, nicht nur von den Götzen, auch von dieser negativen Einstellung. Ja, alles, das alles spricht gegen mich. Nein. Gott ist für dich. Und wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Dann gibt es nichts, das gegen dich sein könnte. Auch unser Zu-Kurz-Kommen. Weißt du, der Teufel will erreichen, dass du Gott verlässt. Aber auch unser Zu-Kurz-Kommen. Ich bleibe bei Gott. Weißt du, geistliche Stabilität ist angesagt. Weißt du, ich befehle mich Gott an. Erst wird schon alles recht werden. Und Gott macht auch aus diesen krummen Linien oder diesen Durcheinander, diesem Chaos was Wunderbares noch draus. Weißt du, ich sagte so leicht, aber es ist so. Wenn du unten bist, ich möchte einen Rat geben, was mir geholfen hat. Ich fange in meiner Not groß an Gott zu denken. Ich fange an Gott zu denken. Was? Guck mal, er ist so groß, er ist so mächtig, ich gehe zu ihm. Ich bleib nicht dabei bei diesen Problemen. Diese Probleme, die gehen so schnell vorbei. Wir haben heute, meine Schwester hat heute gefragt, ja, ich habe nicht gewusst, dass Moses in den Himmel gefahren ist. Ich habe gedacht, Moses wurde von Gott begraben, beerdigt. Die haben einen ganzen Monat geweint bei der Beerdigung von Moses. Weißt du, und der Teufel stritt um den Leichnam Moses, steht ja in unserer Bibelschule, steht es also, der Teufel stritt um den Leichnam Moses. Weißt du, Moses ist im Himmel. Der ist in den Himmel gefahren, der ist nicht begraben worden. Denn als Jesus auf dem Berg Tabor ist und auf dem Berg der Verklärung, da ist Elia, da ist Jesus und da ist Moses. Und die unterhalten sich, Moses lebt. Weißt du, wir sollten an das Große denken, an dem Ausgang. Und ich denke an das Große, an Gott, an seine Gedanken, an seine Liebe, an seine Treue. Und ich habe nirgendwo festgestellt, dass Gott an unsere Fehler denkt. Bei ihm ist viel Vergebung, steht in meiner Bibel. Bei ihm ist viel Vergebung. Er hilft uns immer wieder zurecht, er korrigiert uns. Gott verfügt über meine Vergangenheit und Gott verfügt über meine Zukunft. Der ist Herr. Und ich lebe jetzt hier dazwischen, heute und hier. Aber Vergangenheit und Zukunft gehört dem Herrn. Und die Fehler, die ich vorhin gemacht habe, die kann ich nicht mehr gut machen. Die kann nur er. Die kann ich kann nicht mal vergessen, die sind registriert. Und jetzt kann ich mich quälen und sagen, ach, und der Herr sagt, ich will deine Sünde nicht mehr gedenken. Die Bibel sagt, er wirft alles hinter sich. Ich will das Vorige nicht mehr gedenken. Er liebt uns, auch wenn wir im Dreck gefallen sind. Und pechschwarz. oder erschüttert sind oder die Orientierung verloren haben. Er liebt uns. Jeremia 31, Vers 34. Ich will dir vergeben alle deine Schwächen. Nicht nur Sünden, Schwächen. Alle deine Fehler, dein Versagen, deine Missetaten. Ich will nicht mehr an deine Sünden denken und mich nicht mehr an deine Sünden erinnern. Ich will dir vergeben alle deine Schwächen. Und das ist an Israel gesprochen. Und die haben eine ganze Menge Dreck am Stecken gehabt. Ich will nicht mehr dran denken. Was habt ihr den Juden angetan? Was habt ihr denen angetan? Wir können jetzt hergehen und können alle beschuldigen, was die angetan haben, was die Amerikaner, die Europäer, die Weißen, den Indianern angetan haben. Oder die Franzosen, den Hugenotten. Ich will dir vergeben alle deine Schwächen, alle deine Fehler, all dein Versagen. Oder Hiob 8, Vers 12. Ich will vergeben all deine Fehler und nicht mehr an deine Sünden denken. Das ist Gott. Ich will vergeben. Liebe aus der Vergebung. Und das ist Fehler zu machen. Und jetzt kommt noch etwas. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wer nichts von Vergebung weiß, weiß auch nichts von der Liebe Gottes. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wie viel hat Gott dir vergeben? Liste mal deine Sünden auf und rahm sie ein. Damit du jedes Mal weißt, das hat er mir alles vergeben. Und vergessen. Und dann liebst du, das denkt er nicht mehr, und an das denkt er nicht mehr, und an das denkt er nicht mehr, und an andere denkt er auch nicht mehr. Und dann wirst du so dankbar sein. Du fragst manchmal, für was soll ich dir danken? Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Deine ganzen Knicks und Einbrüche. Den glimmenden Doch wird er nicht auslöschen und das geknickte Rohr wird er nicht abbrechen. Du bist kurz beim Zerbrechen, aber er wird nicht abbrechen. Fang an, aus der Vergebung Gottes zu leben. Perfektionismus führt immer ins Verderben. Perfektionisten sind immer Verlierer, weil du kannst nichts Vollkommenes in dieser Welt zustande bringen. Selbst wenn wir an die Sonne denken, die Sonne ist für mich das vollkommenste Wesen und hat so viele Sonnenflecken. Und die sind gut. Und die bestimmen das Klima, das Leben hier auf dieser Erde, die Sonnenflecken. Deine Fehler bestimmen dein Leben. Die Summe all dessen. Wir sind nicht perfekt. Und das, was wir tun, ist nie perfekt. Vergiss das alles. Vollkommenheit ist in dieser Welt eine Illusion. Ist eine Illusion in dieser Welt. Karl Marx hat seine Doktorarbeit geschrieben über die Bergpredigt, Matthäus Evangelium. Und was er dachte, ist gut. Ist Illusion. Er dachte, das ist perfektes Sozialismus, das perfekte Sozialismus. Aber ohne Heiligen Geist, ohne Gott ist unrealisierbar. Die Bergpredigt auszuleben ohne den Heiligen Geist ist aussichtslos. Muss vorstellen, ist aussichtslos. Jesus geht noch in der Bergpredigt so weiter, wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, du Narr, du Trottel, der ist des höllischen Feuers schuldig. Oder wer eine Frau ansieht und ihrer zu begehren, der hat schon die Ehe gebrochen. So konsequent. Wo wollen wir, wenn wir die Bergpredigt ausleben wollen, wo wollen wir hingehen? Und wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Der werfe den ersten Stein. Und wo sind sie alle geblieben? Der Einzige, der da geblieben ist, war Jesus. Und er sagte, Frau, wo sind deine Ankläger? Die sind alle weg. Perfektionismus ist Vollkommenheit, ist eine Illusion. Aber wir sollten heilig sein, wie er im Himmel heilig ist. Wir sollen uns von Tag zu Tag erneuern. Wir sollen Tag zu Tag neu ausreifen und uns ausrichten. Wenn du merkst, deine Uhr geht falsch, dann korrigier. Und wenn du merkst, in deinem Leben läuft was falsch, dann korrigiere es einfach. Hab Mut zur Korrektur. Ich muss nicht ganz groß irgendeinen Leuten erzählen, Leute, ich habe jetzt die Erkenntnis vom Heiligen Geist, Gott hat es mir offenbart. Ende deine Uhr, stell deine Uhr und dann geht's wieder richtig. Wir machen viel zu viel Tamtam. Du fällst, stehst auf wieder und gehst weiter. Wir haben einen Gott, der nicht unsere Fehler, sondern unsere Sünden vergibt. Oder nicht nur unsere Fehler, sondern ganz besonders unsere Sünden. Wenn du aufgehört hast, Fehler zu suchen und Fehler zu finden, dann kann Gott mit dir was anfangen. Weißt du, aber dann kann er was anfangen, wenn du aufgehört hast. Weißt du, Gott zeigt dir. Du musst nicht sagen, Herr, zeig mir, was in meinem Leben ist. Erforsche mich, Gott. Der erforscht dich schon. Der durchleuchtet dich. Der kennt dein Innerstes durch und durch. Der kennt deine Gedanken von Ferne. Deshalb, wenn du begehrst oder wenn du das machst und jenes. Weißt du, eigentlich Gott kennt uns. Du brauchst vor Gott nicht religiös spielen. Weißt du, wenn wir fehlerfreie Menschen suchen, die werden wir nicht finden, die gibt es nur auf dem Friedhof. Die sündigen nicht mehr. Auf dem Friedhof sündigen die nicht mehr. Weißt du, und aber wir sind noch nicht tot. Wir sind noch nicht beerdigt. Hör auf mit dem Perfektionismus. Dietrich Bonhoeffer hat was gesagt, das gefällt mir. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind, und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Wenn Gott mit den Guttaten fertig wird, kann er auch mit unseren Fehlern fertig werden. Gott hat die Fehler zugelassen, sogar gewollt. Ich wäre vielleicht nicht an dem Punkt, wo ich heute bin, wenn ich nicht Fehler gemacht hätte und mir die Fehler leid getan hätten. Und vielleicht über manches traurig geworden gewesen wäre, hätte ich manche Entscheidung gar nicht getroffen, wäre gar nicht drauf gekommen, dass ich diese Entscheidung zu treffen habe. Gott hat sogar im Garten Eden da einen Baum gepflanzt, stell dir mal vor. Der wusste ganz genau, Adam und Eva, die werden sich vergreifen eines Tages. Aber mittendrin, und schon mittendrin einen Plan gehabt für die Erlösung, dass es sein Sohn kommt. Da war alles schon perfekt, aber den Baum... Weißt du, der hätte sich auch sparen können mit diesem Baum, da wäre vieles uns erspart geblieben. Aber nein, er pflanzt mittendrin im Garten. Und dann kommt mit dem Erlösungsplan. Er wusste, der verlorene Sohn kommt zurück, die verlorene Tochter kommt zurück. Und die werden meine Liebe annehmen und die werden dankbar sein. Die werden ganz anders, wenn du nach dem Fall des Fehlers oder des Begehens, wenn du als verlorener Sohn nach oder verlorene Tochter nach Hause kommst, du dienst dem Vater ganz anders. Dem, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Der verlorene Sohn, als er nach Hause kam, der hat dem Vater aus der Hand gefressen. Ja, der ist lieb geworden. Und der andere, der hat nur Pflicht erfüllt. Weißt du, wir, wenn wir Perfektionisten sind, Vater, ich habe nie deine Gebote übertreten. Wer es glaubt, wird selig. Nie übertreten. Und dieser, aber dieser hat Gott gedient. Dieser hat verstanden zu leben. Wisst ihr, Geschwister, wir müssen verstehen zu leben, was das Leben ist. Leben ist Fehler zu machen. Leben ist zu straucheln und aufzustehen und weiterzukommen. Nicht bei den Schweinen zu bleiben, sondern ich will mich zu aufmachen und zu meinem Vater gehen. Das ist Leben. Wenn du merkst, es ist schiefgegangen und alle Leute gehen verloren. Weißt du, der verlorene Junge wollte nicht verloren gehen. Und in der Geschichte, wo Jesus von dem verlorenen Groschen und verlorenen Schaf erzählt, weißt du, das Schäfchen wollte auch nicht verloren gehen. Da ist wunderbares Gras und da ist ein wunderbares Gras und da ist noch was zu fressen und hier ist noch was zu fressen. Und plötzlich war er weg von der Herde. Oder hier, die Frau hat nicht aufgepasst auf ihr Geld und irgendwo ist im Spalt, im Holzboden, das Geld verloren gegangen. Nicht aufgepasst. Jemand hat auf dich nicht aufgepasst. Und der verlorene Sohn, ich will leben, endlich mal frei sein. Ich will leben. Und dann geht er in der Bar, in der Diskothek und in der Kneipe oder in dem Vergnügungslokal. Und am Schluss weiß er gar nicht, wo ist mein Geld geblieben. Ist verloren gegangen. Der wollte ja nur leben. Fehler gemacht, eine ganze Menge. Und dann sagt er, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und sagen, Vater, ich habe vor dir und im Himmel gesündigt. Der Vater wollte das gar nicht hören. Der sagt, mein Junge, schön, dass du kommst. Ich warte auf dich schon so viele Jahre. Schön, herzlich willkommen. Komm, wo ist der Ochse? Wo ist das beste Kleid? Wo sind die Ringe? Wo ist das alles? Du siehst, was da los ist, was da passiert. Erst die Fehler machen aus uns einen guten Menschen. Ob du es glaubst oder nicht, ohne Sünde keine Vergebung, ohne Krankheit keine Heilung. Fehler sind die Verbesserungen, die unser Leben verbessern und veredeln. nicht, dass sie verschlechtern. Glaub doch nicht der Lüge Satans, dass durch Fehler unser Leben verschlechtert wird. Es wird verbessert. Mit jedem Fallen und jedem Versagen oder zu kurz kommen, werden wir nicht zerstört. Nein, wir werden aufgebaut. Guck mal, die Länder, die Krieg gehabt haben, deren Wirtschaft blüht. Ich denke nur, die Schweiz, die haben keinen Krieg gehabt und dann nach dem Zweiten Weltkrieg Deutschland, da wurde alles aufgebaut. Oder hier nach der Wende. Die haben die besten Computer. In Westdeutschland, da arbeiten sie noch mit den alten Computern. Die sind nicht modernisiert. Also, aber das hat Vorteile, nicht nur Nachteile. Gott will was Besseres. Jesus betet am Kreuz, Vater, behalte ihnen diese Sünde nicht. Behalte ihnen diese Sünde nicht. Wir sollen auch beten, wenn wir Fehler gemacht haben. Herr, behalte den Fehler nicht. Du sollst den Fehler nicht behalten. Wenn Gott den Fehler nicht behalten sollte, solltest du die Dinge auch nicht behalten in deiner Erinnerung. Du sollst deine Verletzungen nicht behalten. Du bist verletzt worden, mag sein. Wir sollen die Sünde nicht nachtragen und mitschleppen irgendwo. Es will gelernt werden, aus der Vergebung herauszuleben. Vater, behalte ihnen die Sünde nicht. Wir sind keine Menschen, wenn wir keine Fehler machen. Wir wären vielleicht Roboter, aber keine Menschen. Fehler decken unsere Schwächen auf und führen uns zur Selbsterkenntnis. Also warum erlaubt Gott das? Damit wir erkennen, in mir wohnt nichts Gutes. Und mein Herz ist böse von Jugend an. Das ist, warum wir Fehler machen. Also ich habe mich manchmal über meine Kinder, die gehen in den Kindergarten noch, und sogar katholischen Kindergarten. Weißt du, da lauter Nonnen sind da und die singen da Marienlieder oder was weiß ich da. Verstehst du, kommen sie nach Hause und was die für Worte haben, habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Wo haben die das gelernt? In diesem christlichen Kindergarten. Wir waren so entsetzt. Wir lernen nur Jesus-Lieder und die singen Marienlieder oder was weiß ich da. Die beten sogar mit den Kindern beim Essen und alles, sind so lieb und kommen nach Hause und die furchtbarsten Worte, wie die aufeinander losgehen. Wo kommt das her? Denn das Herz des Menschen ist böse von Jugend an. Das Böse geht von selber auf. Da musst du das nicht sehen. Solange wir keine Fehler machen, nichts falsch machen, kommt auch nichts raus aus uns. Aber sobald eine Spannung irgendwo ist, oder zeigt sich, ja, du, da stimmt was nicht. Und es ist, da kommen dann Reaktionen, die hast du gar nicht für möglich gehalten. Deshalb sind Fehler oder, ja, irgendwie Versagen zu kurz kommen, die haben eine pädagogische Wirkung. Dass du sagst, das gibt's doch nicht, dass das noch in meinem Kopf so vor sich geht. Dann merkst du, wie du plötzlich über die andere denkst, Und wie du die anderen verurteilst, du musst es nicht sprechen, aussprechen, aber du merkst es plötzlich. Sobald du irgendwo was Falsches und Fehler siehst, also Gott erlaubt es auch, dass gerade du so viel Fehler siehst bei den anderen, damit du so, das ist so ein Spiegel für dich, das dir vorgehalten wird. Der andere ist immer so ein Spiegelbild. Du siehst selber dich nicht, aber den anderen, was der macht. Wir sollen immer wieder neu anfangen. Das ist, warum wir Fehler machen dürfen. Gott will, dass wir jeden Tag neu anfangen. Dass wir wieder neu, auch wenn wir verletzt worden sind, enttäuscht worden sind oder einen Schicksalsschlag ertragen mussten, dass wir wieder neu anfangen. Wir dürfen immer wieder bei Gott fliehen, in Gottes Arme fliehen, in Gottes Hände fallen. Herr, wenn ich falle, ich will in deine Hände fallen, hat David gesagt, ich möchte nicht in Menschenhände fallen. Hüte dich, in Menschenhände zu fallen. Hüte dich, in Menschenhände zu fallen, dass du den Menschen ausgeliefert wirst. Und du musst dich den Menschen nicht bloßstellen. Das ist nirgendwo der Wille Gottes. Wenn ich falle, Herr, ich möchte in deine Hände fallen. Und ich weiß, du bist gnädig. Auch wenn es manchmal der Engel da durch das Land gehen muss und so weiter. Es passierte. Du kannst aussuchen, David. Und er sagt, ich will lieber in Gottes Hände fallen. Wenn wir fallen. Jemand sagte, es ist traurig, dass wir so oft anfangen müssen. Aber es ist tröstlich, dass wir so oft anfangen dürfen. Es ist schlimm, dass wir immer wieder neu anfangen müssen. Aber wir dürfen jedes Mal neu anfangen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Auch wenn der andere Tag Mist war. Und weil nichts, gar nichts war. Und wenn es nur noch ein dunkler Tag, trüber Tag, trauriger Tag war. Aber jetzt, heute, Wie sagt Jesus in Matthäus 9, Vers 9? Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und lernt verstehen, was es heißt. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder. Du, das sagt unser Heiland. Ich bin gekommen, nicht die Gerechten, sondern die Sünder zu rufen, die sich bewusst sind. Du, wir sind so mangelhaft. Ich bin so mangelhaft. Manchmal stehe ich da und sage, lieber Gott, ich möchte gerne vollkommenes sein, aber ich bin so mangelhaft. Aber dann freut mich wieder, Gott ist gnädig mit uns. Wir dürfen immer wieder neu anfangen. Neu anfangen, neu aufrappeln, neu wagen, neu riskieren, neu probieren. Und irgendwann sind wir am Ziel, wo das vollendet wird. Manchmal fragt man sich, wie lange noch, aber es spielt keine Rolle. Meine Zeit steht in seinen Händen. Ich gehöre Gott. Und auch das Fehlermachen gehört dazu. Gehört zu meiner Pädagogik. Ich habe Aufsatzschreiben gelernt. Bin manchmal gut und manchmal schlecht im Aufsatzschreiben. Aber kann schon Themen verfassen und schreibe sehr viel und so weiter. Und aber ich habe in einer Situation habe ich erst recht begriffen, was ist Aufsatzschreiben. Ich habe da ein Thema bekommen oder in der Schule war ein Thema zugeteilt und ich habe geschrieben und geschrieben und geschrieben. Ich habe so viel gewusst, mein Herz war so voll. Gib das Heft ab. Noch vor den anderen. Ich dachte, ich habe alles gewusst. Und dann kriege ich das Heft zurück, alles rot durchgestrichen und da steht drauf, Thema verfehlt. Du, ich konnte plärren. Ich wusste gar nicht, was mit mir los ist. Und dann habe ich gedacht, was hast du falsch gemacht? Warum hast du das Thema verfehlt? Ich war gut, ich dachte, ich wäre gut. Und das ist, warum Gott erlaubt, dass wir Fehler machen. Wir denken, wir sind gut. Aber dass wir alle miteinander das Thema verfehlen. Und dann sind wir entsetzt. Und dann hat die Lehrerin gesagt, worauf sie Wert gelegt hat, was sie wissen wollte oder was sie haben wollte von dieser Lektion oder von dem Thema. Verstehst? Und so ist auch beim lieben Gott. Und dann nimmt der Heilige Geist uns auf die Seite und sagt, du, Matthäus, das wollte der Vater im Himmel. Und du hast natürlich geschrieben von dir und von den anderen und von der ganzen Welt und von Himmel und Hölle. Und dein Thema verfehlt. Das war so ein Schock, das saß mir. Ich wollte nicht mehr in Schule gehen. Ich habe gedacht, ich bin blöd. Ich kann nichts. Ich dachte, ich weiß viel, aber da offenbart sich. Wenn du zurückbekommst, so dein Aufsatz und dann keine gute Note drauf und dann andere lachen, die anderen haben was gekriegt. Aber ich habe keine guten Noten gekriegt. Und vielleicht kriegst du auch heute keine guten Noten vom lieben Gott. Und steht auch, dein Gebet, Thema verfehlt. Deine Predigt, Thema verfehlt. Dein Gesang, Thema verfehlt. Die Bibel sagt, ich mag nicht das Geplärr eurer Lippen. Zerreißt eure Kleider. Und nicht eure Kleider, sondern zerreißt eure Herzen. Verstehst du? Und so weiter. Und dann bist du plötzlich entsetzt. Ich habe gedacht, ich habe gut gesungen. Aber nicht so gut für Gott. Es gibt noch besser. Weißt du, sogar Gott hat Fehler gemacht. Darf ich dir das sagen? Ganz am Anfang der Schöpfung hat Gott einen Fehler gemacht. Ganz am Anfang. Da kamen alle Tiere, da kam alles. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und dann kommt er den Menschen. Hat er geschlafen? Tut mir leid, Entschuldigung, lieber Gott. Hat er nicht aufgepasst? Und dann schafft er den Menschen und dann sagt er, nicht gut. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Verstehst du, er muss nochmals korrigieren. Die Eva ist die Korrektur Gottes. Liebe Schwestern, ihr seid die Korrektur Gottes. Ja, und Gott hat dann gesagt, dass Adam, geh schlafen mal. Und sogar der liebe Gott musste bei dem Menschen aus den Fehlern lernen. Es ist nicht gut. Und warum sollst du da so heilig sein und so fromm sein und so gerecht sein, wenn er das sich leisten konnte? Und gerade bei Menschen, bei Tieren nicht, bei den Pflanzen nicht, bei den Fischen nicht und bei den Vögeln nicht, aber bei den Menschen. Der dachte, der Mensch ist was Vollkommenes. Das ist so wie ich. Aber der Mensch ist nicht wie Gott. Der Mensch soll werden wie Gott. Aber der ist nicht wie Gott. Gott hat nur sein Modell genommen. Lasset uns Menschen machen wie wir. Aber das hat nicht funktioniert. Der Mensch konnte. Adam sagte, lieber Gott, tut mir leid. Also, ich bin nicht glücklich. Ist alles schön und lieb. Paradies ist schön und gut. Die Tiere sind nett. Aber ich bin nicht glücklich. Und du siehst, sogar Gott korrigiert sich. Und damit will Gott uns nur zeigen, meine Kinder, seid nicht besser wie ich. Ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Das heißt also, lernt von mir. Lernt von mir. Lernt von mir. Gott geht ganz natürlich und ganz menschlich und ganz irdisch. Und Gott lehrt uns Tag für Tag, nobody is perfect, nur er. Er ist perfekt. Und wir sollten eines wissen, eines Tages sind wir bei Jesus und wir werden ihn nichts mehr fragen. Und wir werden das Thema treffen. Das Thema treffen. Und wichtig ist, dass wir jetzt schon anfangen, das Thema hier zu erarbeiten, in aller Demut, in aller Bescheidenheit, in aller Liebe, unter der Gnade Gottes, uns an der Gnade Gottes genügen lassen. Nachher, an der Gnade Gottes genügen lassen. Einfach, die Gnade Gottes reicht für uns aus. Und Gott sagt hier, lass dir genügen an meiner Gnade, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Halleluja. Lasst uns heute ins Gebet gehen und lasst uns mit unseren Fehlern auch zu Gott kommen und sagen, Herr, guck mal, das alles habe ich in meiner Tasche, in meinem Herzen, in meinem Leben und ich möchte das alles dir bringen. Sag Gott, sprich sofort, wenn du einen Fehler merkst, sei ganz ehrlich, sei offen und sag, Herr, das und das ist, geh nicht weiter mit dem Fehler. Weißt du, wenn du einen Stein in deinem Schuh hast, du kannst leicht weiterlaufen, aber irgendwann hast du eine Blase und irgendwann mal geht's nicht mehr weiter. Deshalb tu dein Steinchen raus. Und das ist heute dran. Lieber Heiland, ich danke dir und ich preise dich und ich möchte dich anbeten jetzt in diesem Augenblick. Und ich danke dir, dass du erlaubst, Fehler zu machen. Wir wollen keine Fehler machen. Das ist nicht in unserem Interesse, aber das ist auf dem Weg. Das ist auf dem Weg. Wer arbeitet, der versündigt sich, der lebt in einer Welt voll Gräuel, voll Verachtung, voll Hohn und Spott. Wir werden gestresst, wir werden überfordert und herausgefordert, aber wir sind abhängig von deiner Gnade. Auch heute Abend, Herr, wir leben allein aus Gnaden. Was wir sind nicht aufgrund der Werke und der Leistungen, sondern allein aus Gnaden. Und wir rühmen die Gnade. Die Gnade, die so groß ist. Halleluja. Ich danke Gott und ich preise dich. Halleluja, die Gnade Gottes. Amazing Grace. Oh, wie wunderbar ist doch die Gnade Gottes. Die will ich preisen. Und wenn ich in der Ewigkeit eines Tages bin, der ganze Himmel wird mich ausreichen, um das aufzuschreiben, wie gnädig, gütig und barmherzig du bist. Und wie langmütig du bist. Und wie treu du bist, Herr. Ich preise dich und lobe dich. Amen. Preis Gott. Können wir das Lied Amazing Grace noch singen? Passt das? Schafft ihr das? Ja, und wir nehmen unser Opfer auf und dann singen wir Amazing Grace, wenn es geht. Einfach nur vielleicht eine Strophe und wir programmieren es ein. Gleite und bewahre uns auf dem Nachhauseweg. Und bewahre uns vor Fallen, die der Feind stellen wollte und stellen will. Bewahre uns vor Straucheln, bewahre du uns. Und Herr, und selbst wenn du uns da hineingehen lässt, bring uns auch wieder raus. Du führst uns auf rechter Straße um deines Namens willen. Amen.